Der Duft der Wolle stieg mir in die Nase, dazu der sterile Geruch der Plastikverpackungen. Mir kam der Gedanke, dass sowohl Lockwood als auch George neue Socken brauchten und dass bald Weihnachten war. Mein nächster, nicht so erfreulicher, Gedanke lautete, dass ich höchstwahrscheinlich nicht mehr lange genug leben würde, um noch einmal Weihnachten zu feiern. Ich sah mich in der dunklen Abteilung um. Die Schemen waren verschwunden. Entweder hatten sie sich zurückgezogen oder das kalte, vibrierende Kraftfeld, das über uns schwebte, hatte sie absorbiert. Das Kraftfeld, das unser Streit heraufbeschworen hatte. Ich duckte mich wieder. Nein, keine Erscheinung. Dann ist es womöglich ein Poltergeist, ganz meine Meinung. Sie schluckte. Okay. Ich packte sie am Arm. Aber diesmal geht die Sache nicht so aus wie in der Cotton Street, flüsterte ich eindringlich. Diesmal wird alles gut. Hast du mich verstanden? Wir beide kommen hier wieder raus. Holly, wir schaffen das. Wir müssen nur noch 2 Etagen runter und dann zur Tür. Das ist nicht weit. Wir sind ganz leise und ganz vorsichtig, dann kriegt der Poltergeist überhaupt nichts mit. Drüben an der Kasse flatterten die Seiten der Broschüren auf und ab, auf und ab. Es klang wie das leise, rhythmische Schnurren einer Riesenkatze. Aber Poltergeister sind blind. Sie reagieren auf Gefühle, Lärm und Anspannung. Hör mir gut zu. Wir nehmen die hintere Treppe, die ist näher. Im Erdgeschoss warten bestimmt schon die anderen. Wir bringen eine Stufe nach der anderen hinter uns, eine Etage nach der anderen, heimlich, still und leise und geraten auf keinen Fall. Ich wiederhole, auf keinen Fall in Panik. Wenn wir es schaffen, absolute Gelassenheit zu bewahren, kann uns der Poltergeist nicht noch einmal aufspüren. Ich sah sie mit einem Blick an, der beruhigend und ermutigend zugleich sein sollte. Unterm Strich war es wahrscheinlich eher der stiere Blick einer armen Irren. »Na dann, viel Glück«, meldete sich Bobby Vernon wieder. Trotz seines halb bewusstlosen Zustandes wusste er Bescheid. Mit Poltergeistern ist das so eine Sache. Es sind echt üble Burschen, schwierig im Umgang und schwer zu bannen. Man bringt sie nicht einfach in den Griff. Man kriegt sie nicht einfach in den Griff. Andere Besucher vom Typ 2 bieten immer irgendeinen Angriffspunkt. Aber Poltergeister bilden überhaupt keine erkennbare Manifestation aus. Keine Erscheinung, keine Materie, keinen Schemen. Das ist, jedenfalls aus dem Blickwinkel eines Agenten, ein entscheidender Nachteil. Nehmen wir mal ein Phantasma. Ganz egal, wie durchsichtig seine leuchtende, körperlose Gestalt ist, man kann es mit Salz oder Eisenspänen bannen und nach Herzenslust mit Leuchtbomben werfen. Der Anblick einer Blutdroppe wiederum drehte den Magen um und jagte eiskalte Schauer über den Rücken, aber du weißt wenigstens immer, wo sich der Geist gerade aufhält. Ein Poltergeist ist eine ganz andere Hausnummer. Er ist überall und nirgends und ringsherum und er saugt dir noch gieriger als andere Besucher jeden Tropfen Gefühl aus, den du preisgibst. Er nährt sich von deinen Emotionen und setzt sie ein, um Gegenstände zu bewegen. Schon der kleinste Anflug von Ärger oder Kummer steigert seine Kraft. Schon der kleinste Anflug. Oh Gott, was hatten wir getan? Besser gesagt, was hatte ich getan? Mir wurde so schlecht, dass ich die Augen schließen musste. Lucy, ich spürte Hollys Hand auf meinem Knie. Als ich die Augen wieder öffnete, grinste sie mich schief an. Du hast doch gesagt, alles wird gut, oder? Also, wie gehen wir jetzt vor? Dankbarkeit durchströmte mich. Mein Grinsen war bestimmt nicht weniger schief als ihres, außerdem zitterte meine Unterlippe gehörig. Ich spähte um die Vitrine herum in Richtung Treppenhaus. Also, wir stehen ganz, ganz langsam auf. Wir machen immer nur ein paar Schritte auf einmal. Auf die Tür dort zu. Wir rennen nicht, wir gehen. Wir achten darauf, dass unser Herz gleichmäßig schlägt. Das kann ich nicht. Wir versuchen es einfach, Holly. Das Aufstehen war der schwierigste Teil. Aufzustehen und unsere schöne Deckung zu verlassen. Wie schon gesagt, Poltergeister sind blind, daher war es eigentlich egal, ob wir hinter einer Vitrine hockten oder mit Zylinderhüten und Pailletten-BHs die Beine schwangen wie wildgewordene Go-Go-Girls. Solange wir dabei keinerlei Geräusch verursachten, konnte uns nichts passieren. Leider fühlten wir uns aber ganz und gar nicht so. Allein bei der Vorstellung, uns der feindlichen Wesenheit über dem Kassentresen in voller Lebensgröße zu präsentieren, flitzten Krämpfe wie auf linken Spinnenbeinen durch meinen Magen. Wir schärften Bobby Vernon im Flüsterton ein, keinen Piep von sich zu geben, dann packten wir ihn an den dafür geeigneten Stellen, zählten lautlos und nur die Lippen bewegend bis 3 und erhoben uns. Sobald wir standen, schauten wir mit angehaltenem Atem zur Kasse hinüber. Auf und ab flatterten die Broschüren im kalten, eiskalten Luftzug. Auf und ab. So weit, so gut. Der Rhythmus hatte sich nicht verändert. Trotzdem knisterte die Dunkelheit immer noch spannungsgeladen, als könnte die kleinste Bewegung Druckwellen quer durch den Raum jagen. Ich nickte Holly zu. Sie hatte Vernon unter den Achseln gefasst und stand mit dem Rücken zum Treppenhaus, was bedeutete, dass sie rückwärts gehen musste, wogegen ich mit seinen Beinen vorwärts gehen konnte. Vernon selbst hatte zwar die Augen halb offen, schien aber kaum mitzubekommen, was um ihn herum vorging. Das machte mir Sorgen. Hoffentlich stöhnte er nicht plötzlich und erregte unliebsame Aufmerksamkeit. Holly setzte sich rückwärts in Bewegung. Ich kam hinterher, wobei ich aus dem Augenwinkel weiterhin die Broschüren an der Kasse beobachtete, die flatterten und flatterten. Wir schoben uns den Gang mit den Mänteln entlang, setzten behutsam und geräuschlos einen Fuß vor den anderen. Langsam, aber stetig, näherten wir uns der Pendeltür zum Treppenhaus.
»Na, das ist ja mal aufregend«,
verkündete eine Stimme an meinem Ohr.
»Sieht fast so aus, als könntet ihr es schaffen.«
»Der Schädel!« Ich verdrehte ärgerlich die Augen und biss mir auf die Lippe. Würde seine Anwesenheit den Poltergeist anlocken? Rasch schaute ich wieder zur Kasse und den leise raschelnden Broschüren hinüber.
»Es sei denn, Holly stolpert und lässt Clem Bobby los, so dass sein Kopf voll auf den Boden knallt«,
fuhr der Geist in liebenswürdigem Ton fort.
»Wie eine pelzige Kokosnuss, die auf einem Felsen zerplatzt. Ehrlich gesagt kann ich mir gut vorstellen, dass es passiert. Guck mal, ihre zarten Händchen rutschen schon ab.«
Er hatte leider recht. Holly war stehen geblieben und setzte ihren Griff an Bobbys Achseln anders an. Sie war so blass, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Aber die Tür war nicht mehr weit.
»Das ist doch mal eine erfreuliche Abwechslung«, fuhr der Schädel fort. »Du kannst mir nicht widersprechen und auch nicht meinen Hebel runterdrücken. Endlich kann ich dir mal die Meinung sagen, ohne dass du pampig wirst.«
Wir schoben uns weiter. Ich sah mich mit zusammengekniffenen Augen angestrengt nach allen Richtungen um. An der Kasse war alles unverändert.
»Keine Bange«, sagte der Schädel. »An mir hat er kein Interesse. Wir Wesenheiten lassen einander im Großen und Ganzen in Ruhe. Was ich tue, ist ihm egal.«
Ich atmete auf. Im selben Augenblick stieß Holly mit dem Ellbogen gegen einen aufgehängten Mantel und versetzte den Bügel in leises, schaukelndes Quietschen.
»Andererseits«,
ich wandte den Kopf, spähte zu den Broschüren hinüber. Sie bewegten sich nicht mehr. Holly und ich sahen einander an. Dann warteten wir. Ich zählte in Gedanken bis 30 und zwang mich gleichmäßig zu atmen. Es war überall still und dunkel. Nichts geschah. Die Broschüren bewegten sich immer noch nicht. Ich stieß ganz allmählich die angehaltene Luft aus. Wir schlichen weiter.
»Hey, vielleicht habt ihr ja Glück«, meldete sich der Schädel wieder zu Wort. »Vielleicht ist er ja weg.«
Auf einem Ständer am gegenüberliegenden Ende der Abteilung geriet ein leerer Bügel in Bewegung. Erst drehte er sich rasend schnell um 360 Grad, dann pendelte er langsam aus, bis er wieder still hing.
»War nur ein Witz. Natürlich ist er nicht weg.«
Wir blieben wie angewurzelt stehen, doch abermals tat sich sonst nichts. Ich nickte Holly zu. Wir packten Vernon fester und schoben uns verbissen ein bisschen schneller als vorher den Gang entlang. Ein metallisches Schleppern am anderen Ende der Abteilung. Eine Deckenlappe schwang im Dunkeln sacht hin und her. Holly wurde langsamer, aber ich schüttelte stumm den Kopf und wir verdoppelten stattdessen unser Tempo. Wir mussten uns beeilen. Wir mussten hier raus.
»Glaub bloß nicht, dass er da hinten ist«, wisperte mir der Schädel ins Ohr. »Oder bei den Mänteln.«
Ich biss die Zähne zusammen. Ich wusste, was jetzt kam.
»In Wahrheit ist er nämlich überall. Er ist direkt über uns. Er ringelt sich um uns herum wie eine Schlange. Wir sind mittendrin. Er hat uns schon mit Haut und Haaren verschlungen.«
Prompt ertönte aus der Sprechanlage in der Decke ein schriller Pfeifton, gefolgt von einem dumpf knisternden Brummen. Holly und ich fuhren zusammen. Auch der blaue Schlafanzug an dem Ständer hinter Hollys Kopf zuckte krampfhaft, als steckte jemand darin und zappelte mit Armen und Beinen. Doch da verließen ihn die Kräfte auch schon wieder und er hing schlafend leblos an seinem Bügel. Im nächsten Augenblick schoben wir uns durch die Pendeltür und standen in dem stockfinsteren hinteren Treppenhaus. Ich ließ Vernons Beine los, nahm die Taschenlampe vom Gürtel und klemmte sie zwischen die Zähne. Der Lichtstrahl erfasste Holly, der mit dem Rücken in der Wand herunterrutschte und Vernons Oberkörper auf dem Fußboden ablegte.
»Oh Gott«, jammerte sie, »oh Gott! Hier können wir nicht bleiben, Holly«, zischte ich. »Wir müssen nach unten. Heb ihn wieder hoch. Mach schon.« »Aber mach es einfach!«
Weiter ging es, stolpernd und torkelnd die Treppe hinab, im tanzenden Lichtkegel der Lampe. Jetzt bemühten wir uns nicht mehr leise zu sein, wir versuchten auch nicht mehr, die würgende Angst zu ignorieren, die uns zu überwältigen drohte. Holly schluchzte vor sich hin und Bobby Vernons Kopf schlenkerte von einer Seite zur anderen, weil wir immer wieder gegen die Wand prallten. Der erste Treppenabsatz war erreicht. Über uns flog die Pendeltür zur Herrenabteilung so weit auf, dass die Flügel gegen die Wand krachten und die Scheiben zersprangen. Ein Scherbenring ergoss sich ins Treppenhaus und an uns vorbei in die Tiefe. Als wir auf dem nächsten Absatz keuchend stehen blieben, traf uns ein jäher Windstoß. »Da rein!« Eigentlich hatte ich ohne anzuhalten nach unten gehen wollen, aber jetzt kam mir das Treppenhaus plötzlich wie eine gefährliche Falle vor.
Ich deutete mit dem Kinn auf die Pendeltür zu den Verkaufsräumen der ersten Etage. Holly stieß sie mit der Schulter auf, und wir standen im hinteren Bereich der stillen, stockfinsteren Haushaltswarenabteilung. »Du hast kaum noch Kraft, Holly«, flüsterte ich. »Los, wir tauschen. Lass mich mal vorangehen.« »Ich komme schon klar. Dann gehen wir wenigstens seitwärts.« Der Gang war breit genug dafür, und sehr weit war es auch nicht mehr. Erst durch die Haushaltswaren, dann durch die Damenmode und dann die Haupttreppe hinunter ins Erdgeschoss, das war schon alles. Von fern hörte ich jemanden nach uns rufen. Es waren lebendige Stimmen. Lockwood, George. »Nicht antworten«, flüsterte ich. »Keinen Mucks.« Wir beeilten uns, so gut es ging. Ich rechnete die ganze Zeit damit, dass die Pendeltür gleich aufliegen würde, weil der Geist uns verfolgte. Aber so ticken Poltergeister nicht. Als wir an einem Tisch mit Pfannen und Rädern vorbeikamen, schlug mir etwas ins Gesicht. Ich schrie auf und ließ erst die Taschenlampe fallen und dann Vernons Beine. Holly hielt ihn zwar noch fest, aber er stöhnte und trat um sich. Ein zweiter Schlag fuhr mir brennend über die Wange. Fluchend zog ich meinen Degen und hieb einmal rund um mich herum. Nichts. Im nächsten Gang krachte etwas gegen die Kochtöpfe. Jetzt war es Holly, die aufschrie. Auf ihrer Wange erblühte ein roter Abdruck. Ein gutes haben Poltergeister immerhin. Sie bestehen nicht aus Ektoplasma, sodass man sich keine Geisterstarre einfangen kann, selbst wenn sie auf einen einraschen. Das wiegt beinahe die ausgesprochen hohe Wahrscheinlichkeit auf, von einem durch die Luft fliegenden Sofa erschlagen oder von einer Geländerstange aufgespießt zu werden. Wir hoben Vernon wieder auf und wankten weiter. Hinter uns schepperte es laut und ein Schwall Küchengeräte ergoss sich auf den Boden, dicht gefolgt von einer grausigen Kakophonie aus Klirren und metallischen Ächzen, durchsetzt mit Grunzen und Knurren. Es klang, als tobe sich ein riesiges Ungeheuer an den Sachen aus. Dummerweise war das Ungeheuer nach wie vor am Werk. Ein Stück weiter stand ein Ständer mit Messern aller Formen und Größen. Sie zitterten und schaukelten an ihren Haken. Auweia! Ich dirigierte uns in den Parallelgang. Im selben Augenblick kamen sie auch schon durch die Luft gesaust. Wir flüchteten uns hinter ein Geschirrregal und purzelten in der Hast übereinander. Dutzende Schälmesser sausten pfeifend an uns vorbei und bohrten sich um uns herum in den Fußboden, spalteten Teller und prallten von Plastikbehältern ab. Bobby Vernon öffnete blinzelnd ein Auge. »Aua, pass doch auf, ich bin verletzt!« »Wenn du nicht die Klappe hältst, geht's dir gleich richtig schlecht«, schnauzte ich ihn an. »Los, Holly, weiter, wir kommen gut voran.« »Was wollt ihr denn machen, damit es mir richtig schlecht geht?« Aus der Sprechanlage gellte ein Rückkopplungspfeifen, bei dem unsere Zahnwurzeln schmerzhaft vibrierten. In einem anderen Teil des Gebäudes ertönten Schreie und dumpfe Schläge. Vor uns, am Durchgang zur Damenmode, war ein ohrenbetäubendes Splittern zu vernehmen, das sich anhörte, als würde etwas Schweres aus dem Fußboden gerissen. Ich zögerte kurz, weil ich unschlüssig war, in welche Richtung wir uns wenden sollten. »Hör mal, Schädel«, sagte ich, »ich weiß nicht, wohin wir...« »Solltest du aber, sonst seid ihr nämlich gleich tot.« »Na schön.« Ich benutzte Vernon als Seil, um Holly hochzuziehen, und wir taumelten weiter. Im nächsten Gang kippten zwei Vitrinen um und krachten gegeneinander. »Mr. Aikmir wird sich freuen«, bemerkte der Schädel. »Und wie?« Holly starrte mich an. »Mit wem sprichst du da?« »Mit niemandem, mit dir.« »Glaube ich nicht.« Fünf feuerfeste Glasschüsseln segelten an meinem Kopf vorbei und zersprangen an der Wand. Windstöße peitschten gegen meine Beine und drohten mich umzureißen. »Das ist doch jetzt egal, oder?« »Wenn wir zusammenarbeiten wollen, Lucy.« »Ach verdammt, na gut.« »Ich erklär's dir. In meinem Rucksack haust ein fieser Schädelgeist. Zufrieden?« »Danke, das erklärt einiges.« Ein Schwarm Küchenschürzen flatterte wie eine Gruppe übergroßer Fledermäuse durch die Luft und Holly ins Gesicht. Sie schlug sie weg. »War doch gar nicht so schlimm, es mir zu erzählen, oder?« Wir flüchteten uns in die Damenmode. Im nächsten Augenblick kam eine hohe, schwere Vitrine hinter uns hergesaust, prallte krachend gegen den Durchgang und blieb zertrümmert liegen. »Was soll das?« schmollte der Schädel. »Willst du jetzt jedem x-beliebigen von uns beiden erzählen? Ich dachte, das zwischen uns ist was Besonderes.« »Ist es ja auch, und jetzt sei still, wir können später drüber reden.« »Ich dachte nämlich schon«, keuchte Holly Monroe, »dass du nicht ganz richtig im Kopf bist. Jetzt wird mir klar, dass ich mich schwer getäuscht habe.« In der Damenmode war alles ruhig, jedenfalls verglichen mit den Haushaltswaren. Nur die eisige Luft hielt mit uns Schritt und verbiss sich in unsere Knöchel. Am anderen Ende der Abteilung war bereits das Marmortreppenhaus mit den beiden Rolltreppen ins Erdgeschoss zu erkennen. »Hier gibt's wenigstens keine spitzen Gegenstände«, sagte ich aufmunternd. »Das ist auch schon mal was.« Links von uns, ich sah es Holly nicht, weil sie wieder rückwärts ging, wandte eine Schaufensterpuppe langsam den Kopf und starrte uns mit blinden Augen und ausdruckslosem Grinsen an. Im nächsten Augenblick war die Hölle los. Ein vollbehängter Kleiderständer bäumte sich schwerfällig auf, buckelte wie ein scheuendes Pferd und sauste salto schlagend durch die Luft. Holly schrie auf und wir sprangen zurück. Der Kleiderständer polterte gegen den Pfeiler gegenüber, fiel zu Boden und versperrte den Gang wie ein gefällter Baum.